So, herzlich willkommen zum 182. Eintracht Frankfurt Podcast. Wir sind heute mal wieder in dezimierter Runde. Die Alex fehlt auch schon wieder. Ja, das hatte ich mir anders erhofft, aber man kann manchmal die Fakten nicht ändern. Aber zum Glück an meiner Seite der Dennis. Guten Tag.
Ja, hi Marvin, vielen Dank für die nette Begrüßung schon mal und ja, schade, dass wir wieder nur in kleiner Runde hier auftreten, aber ich hoffe, dass wir es in irgendeiner Weise ansatzweise kompensieren können.
Ja, also wir können der Alex natürlich nicht hundertprozentig gerecht werden, ja, es ist wie es ist, die Alex ist normalerweise eine Triebfeder des Eintracht-Podcasts, ja, aber ich denke, wir werden versuchen, unser Bestes hier zu tun und ich würde sagen, lass uns nicht lange rumreden, sondern lass uns gleich mit den harten Fakten beginnen. Die Fakten wären die Partie gegen die Hertha, die Eintracht immerhin auswärts mal ohne Gegentor.
Ja, das ist auf jeden Fall zu den positiven Dingen. Des Weiteren, die 40-Punkte-Grenze ist geknackt. Es ist, sind einige Situationen, wo man sagen kann, ja, das ist was Tolles und was Schönes. Im Großen und Ganzen, ich habe das Spiel konnte ich leider nicht in voller Länge verfolgen. Dementsprechend kann ich nicht so hundertprozentig auf die Aussagen, ob die so korrekt waren, die ich dann gelesen hatte und so weiter eingehen. Aber ich versuche zumindest mal so zu resümieren, was ich so gelesen habe. Und das war doch wieder sehr ernüchternd. Zwar, wie du sagst, kein Tor gefangen, aber auch wohl nach vorne sowas von harmlos, dass auch da definitiv keine Torgefahr von der Eintracht ausging.
Ja, also ich meine, wenn ich lese, dass die Eintracht einen Torschuss hatte, ich habe mir, und da muss ich ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich habe mir die Konferenz angeguckt, ja, denn es gab an dem Tag durchaus wichtigere Spiele und spannendere Spiele und wenn ich das so sehe, habe ich nichts verpasst. Stefan Aigner hat nach der Partie gesagt, er glaubt, dass es bei der morgigen Zweitliga-Konferenz wesentlich mehr spannende Spiele gibt, als das, was die Zuschauer in Berlin gesehen haben. Ich glaube, da hatte er in Retrospekt durchaus recht.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Es ist natürlich schade. Ich hatte dann so Zahlen im Blick gehabt von wegen 65% Ballbesitz der Eintracht und wie du sagst, einen Torschuss draus generiert, ist natürlich zu schwach. Ich hatte zwar auch dann noch die Zusammenfassung auf verschiedenen Sendern geschaut gehabt. Da hatte man dann, glaube ich, die einzige Eintracht-Chance war, glaube ich, der Freistoß von Stendera. Das war natürlich nix. Die Situationen waren dann doch eher heikel, die auf das Eintracht-Tor mal zugingen. Zum Glück war die Hertha wieder absolut unfähig, wie so oft in dieser Saison. Ist auch, haben ja immer noch den Klassenerhalt immer noch nicht sicher gemacht, auch gegen so eine schwache Eintracht. Und da muss man natürlich sagen, wird sicherlich für die Hertha auch am letzten Spieltag nochmal eng. Aber diese Situation, ich erinnere mich da noch an einen Zweikampf zwischen Ignowski und ich glaube es war Kalou und der dann kläglich verwertet wurde. Also Kevin Trapp, 1-1 ist er ja immer gut, aber da musste er auch wirklich nicht mal ein Weltklasse-Torwart sein, um den zu halten. Und da siehst du natürlich dran, wir sind mal wieder mit einer relativ schlechten Leistung auswärts aufgetreten. Und nur dadurch, dass unser Gegner wirklich extrem unfähig war, haben wir einen Punkt mitgenommen. Das ist mal wieder sehr traurig, denn immerhin sind wieder 7000 Fans mitgefahren, haben eine tolle Choreo gemacht. Das Weitere natürlich in der Halbzeitpause nicht unbedingt so gut wieder aufgefallen. Aber davon wollen wir jetzt mal nicht zu intensiv wieder drauf eingehen. Das wird dann das Sportgericht wieder eine schöne Strafe verhängen. Aber im Großen und Ganzen, die Fans waren wieder super drauf. Für das, was sie geboten bekommen haben, war es irgendwo, kann man auch sagen, naja, die Fans wollten sich halt auch ein bisschen unterhalten und ein bisschen Spaß haben und was Sehenswertes sehen. Auf dem Platz gab es ja von der eigenen Mannschaft nicht viel, ist natürlich schade. Und es ist auch schade, dass wir es wieder nicht gepackt haben. Wir hatten ja die letzte Woche schon drüber gesprochen. Normalerweise mal mit wenigstens einem einzigen Auswärtssieg in dieser Saison die Saison zu beenden. Und nein, es hat mal wieder nicht geklappt und du hast diesen Fluch, ziehst du jetzt mit in die neue Saison mit rein. Hoffen wir mal, dass es da auf jeden Fall dann gleich geknackt wird.
Also würdest du denn wirklich von einem Fluch sprechen?
Also ich muss mittlerweile sagen, die Mannschaft hat so blutleer gespielt. Gut, das kann man jetzt wieder sagen, ja, es geht ja auch wirklich um gar nichts mehr. was auch nicht ganz richtig ist. Wir haben ja die Zahlen gesehen gehabt. Jeder Tabellenplatz bringt so und so viel Millionen. Ich glaube, wir könnten mit einem Sieg in Leverkusen, wenn die vorne ein bisschen patzen, glaube ich, bis zu 3 Millionen, glaube ich, oder 2,5 Millionen mehr Etat nächstes Jahr oder mehr Budget sozusagen für nächstes Jahr generieren. Ist also nicht ganz richtig. Für die Spieler ist natürlich kein großer Anreiz mehr da, weil die Plätze oben sind verteilt. Aber es ist natürlich schon so, ja, ich würde da schon von einem Fluch reden und auch mittlerweile von einer gewissen, ja, die Spieler lassen sich anstecken in Interviews. Also ich hatte ein Interview gesehen, ich weiß gar nicht, mit wem es war, ich kann es auch sein, mit dem Aigner, der dann auch so einen Satz gebracht hatte wie, ja, auswärts geht halt nix.
Ja.
Und das ist natürlich dann schon, na gut, das ist eine Aussage, die finde ich schon extrem hart, denn wir können froh sein, dass wir am Anfang da auch Punkte teilweise geholt haben, wo keiner mitgerechnet hat, sonst wäre es jetzt am Ende noch knapper gewesen. Aber wenn du als Tabellenletzter der Auswärtstabelle normalerweise eine Saison abschließt, bist du ein sicherer Kandidat für die hinteren Plätze und insbesondere auch mit Abstiegsgefahr. Also das dürfen wir definitiv in der nächsten Saison so nicht mehr auswärts auftreten. Erstens für die Mannschaft, damit sie nicht absteigt und zweitens für die Fans, damit auch weiterhin da überhaupt noch jemand Lust hat mitzufahren.
Ja, okay. Das ist ein guter Punkt. Also du würdest schon sagen, hier gibt es eine gewisse Problematik, die in der nächsten Saison bereinigt werden müsste. Also auswärts waren wir definitiv schwach. Wie viele Punkte wir dort auch vergeben haben, ist eigentlich, darfst du keinem erzählen.
Ja.
Und daran muss gearbeitet werden, auf jeden Fall. Finde ich gut, macht Sinn. Du hast natürlich jetzt die Pyro angesprochen, das ist ein diskutabler Punkt, aber ich will nochmal sagen, die Choreo, um jetzt vor dem Spiel nochmal darauf einzugehen, das war schon grandios. Ich meine, es war ein Spiel, da geht's um nix mehr, ne? Und da fahren 7.000 Leute hin. 7.000 Leute fahren nach Berlin und schauen sich dieses Spiel an, wo sie vorher wissen, da geht's um nichts. Die Motivation wird nicht da sein. Aber die sind trotzdem da. Warum sind sie da? Weil sie ihre Mannschaft anfeuern wollen und weil sie den Verein geil finden. Das ist eine Leistung, dass du immer wieder so viele Leute mobilisieren kannst. Das ist übrigens auch die wahre Stärke der Frankfurter Eintracht. Und allein deswegen finde ich es schade, dass die an dem Tag gar nichts geboten bekommen haben. Ich hatte mir auch noch mal ein paar Szenen angeschaut, aber da gab es nichts. Ein Torschuss von der Eintracht durch die Bank, viel zu wenig. Und überleg mal, hätten die noch 2 Punkte mehr geholt, hätten die einen Dreier geholt, wäre jetzt immer noch was drin in Sachen Europa. Verrückt, oder?
Ja, es ist auch so bescheuert. Also ich hatte gerade noch mal auch geschaut, Heim- und Auswärtstabelle. Heimtabelle sind wir 7. mit 29 Punkten, wenn wir gegen Leverkusen gewinnen sollten und so weiter und so fort, wäre da sogar ein von da aus direkt Europa-League-Platz drin gewesen. Und Auswärtstabelle sind wir 18. mit 11 Punkten. Das ist grauenvoll. Das ist wirklich, dass da ärgert einen das umso mehr, wie du sagst auch. Dann so ein Spiel, selbst wenn du jetzt nochmal glücklich gewonnen hättest und durch diese Chancenvergeberei der Hertha, wie man so schön sagen kann, dann, das war ja wirklich, die hatten ja genug Chancen, um's zu entscheiden, haben sie nicht gemacht, wird normalerweise bestraft, von uns leider nicht, auswärts können wir es einfach nicht, dementsprechend haben wir auch in Europa definitiv, so hätten wir eh nichts zu suchen, ja, ist natürlich schade, aber du hast völlig recht, wie verrückt siehst du auch und wie knapp da alles ist, mit so einem blöden Spiel, das gewinnst du noch am Ende und bist irgendwie glücklich noch zu den Europa-League-Plätzen gekommen, so ist natürlich jetzt nicht gekommen, hätte wenn und aber wie siehst du es denn, hätte die Eintracht überhaupt mit so einer Leistung es auch in gewisser Hinsicht verdient gehabt?
Gute Frage. Ich gehe aber davon aus, ehrlich gesagt ist es mir scheißegal, ob die Mannschaft es verdient oder nicht, wenn das für einen Verein von Vorteil ist. Und für einen Verein wäre es auf alle Fälle von Vorteil gewesen und es wäre etwas auch für die Fans gewesen. Das darf man ja nicht vergessen. Europa ist für die Fans immer was Besonderes. Und das sollte ja auch so der Ansporn sein. Deswegen, egal ob sie es verdient haben oder nicht, jetzt rutscht jemand anderes rein, der es vielleicht auch nicht verdient hat. Okay, Augsburg, ja, ich weiß, findet jeder toll. Aber ganz ehrlich, wenn Werder Bremen jetzt sich qualifiziert, dann ziehe ich meinen Hut vor der Leistung in der Rückrunde. Aber nach der Hinrunde hätte ich es auch nicht so toll gefunden. Und stell dir mal vor, der Teufel will es und Hoffenheim kommt rein, dann muss ich sagen, die haben es auch nicht verdient. Ne? Also das ist ein relativ flüssiges Argument. Für mich wäre es toll gewesen für die Fans. wir haben die Chance nicht genutzt. Wir haben es auch jetzt gerade am letzten Spieltag wieder irgendwo verbaselt, weil wahrscheinlich auch keiner wirklich noch damit gerechnet hat, dass da noch was geht. Das ist ärgerlich, aber du merkst, in jeder Saison könntest du die Europa League erreichen. Denn es gibt immer ein paar Vereine, die schlechter stehen, als du es denkst, und ein paar, die besser stehen. Da ist immer was möglich. Hätten wir mehr rausgeholt, aber hätte Fahrradkette. Wir kennen die alte Leier. Fakt ist, das Spiel gegen Berlin war eigentlich eins zum Vergessen. Und damit ist die Saison ähnlich zu bewerten, würde ich meinen. Ich will noch mal ganz kurz auf einen Punkt zurückgehen und dann haken wir das Spiel gegen die Hertha auch ab. So toll war es ja nicht. Interessant und lustig, dass Chakba wirklich im linken Mittelfeld gespielt hat. Das hatte ich vor ein paar Wochen mal angesprochen. Das war ja jetzt wirklich der Fall.
Ja, definitiv, hast du gesagt gehabt. War auch für mich etwas überraschend, die Ausstellung. Ich weiß auch nicht, was da die Intention wieder von Thomas Schaaf, da hatten wir ja auch die Tage schon oder die Wochen mal drüber gesprochen gehabt. Was war das System? Warum spielst du mit 65% Ballbesitz und kriegst es nicht hin, mehr Torchancen zu generieren? Trotz dieser, ja, ich sag mal, doch etwas ungewöhnlichen Ausstellung, die du ja schon angesprochen hast. Also es war ja schon, also ich hätte jetzt nicht sofort mit Jagba gerechnet. Du hattest ja schon mal angesprochen gehabt. Gut, sieht man natürlich, dass Inouye und Piasson nicht unbedingt den besten Stellenwert hier wieder rausgenommen haben.
Ja, das ist richtig. Also gerade Piasson dürfte nach der Saison ja definitiv weg sein. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch mal ein Spielchen macht. Du hättest Inouye schon noch mal reinbringen können, hätte ich auch für gut befunden, gerade weil du gesehen hast, dass Jagba ja auch offensiv nicht so wirklich viel noch mal zustande bringt. Das Warenspiel, da hat sich nicht viel bewegt, aber Jagba hat jetzt nicht dazu beigetragen. Ne? Du merkst, die Eintracht hat auch ihre Probleme in der Offensive, zumindest auswärts. Das gilt es dann nächste Saison anzugehen spätestens. Ne? Aber ich finde es cool, dass Jagba überhaupt gespielt hat, dass er wieder herangeführt wird. Er ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, auch wenn er nicht zwingend zu den ersten Elf gehört, ist er so ein Spieler, der immer auf der Kippe steht, der einer der Ersten ist, die in die Mannschaft kommen können. Und dafür fand ich das ganz okay. Ansonsten kann ich über die Leistung der anderen Spieler auch sonst nicht viel sagen, nur Trapp war wie gewöhnlich ziemlich sicher.
Ja, so ist es. Ich denke, damit haben wir auch das Spiel diese Grottenkick des 0-0s in Berlin abgehakt, weil ich glaube, wenn wir da jetzt ein zweiter noch drüber unterhalten, ist wahrscheinlich wirklich am Ende wieder das Resümee, das man ziehen kann. Es war mal wieder eine vergebene Chance, da auch mehr Punkte mitzunehmen. Wir können froh sein, dass wir nicht noch verloren haben. Und dadurch immer noch die Möglichkeit haben, eventuell einen besseren Tabellenplatz am Ende zu haben, um ein paar mehr Millionen fürs nächste Jahr zu haben. Mhm. Aber man hat auch wieder gesehen, dass dieser Kader definitiv nicht breit genug aufgestellt ist mit guten Spielern.
Ja, genau, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Haken an die Härte, ja.
Genau.
Irgendwie ist in den letzten Wochen aber eine Debatte nicht so völlig untergegangen oder konnte nicht gestoppt werden. Es wird immer noch viel über Schaaf gesprochen, ne?
Ja, definitiv, ja. Die Diskussionen um Trainer reißen nicht. Ich fand aber in letzter Zeit war es doch eher so gewesen, dass sehr viele Spieler ihm den Rücken gestärkt haben. Mhm. Also insbesondere, ja, so heute und gestern doch einiges darüber gelesen, dass Spieler wie ein Trapp oder ein Russ eigentlich doch sich klar hinter den Trainer stellen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade Marco Russ hat jetzt wieder beim HR sich deutlich geäußert, hat gesagt, dass er von der ganzen Diskussion total genervt ist, auch genervt von den Medien, die da viel Wirbel mit reinbringen. Also für ihn ist es alles egal. Einen interessanten Punkt hat er auch angeführt, und zwar hat er gemeint, dass die Leute, die sich jetzt für Schaaf ausgesprochen haben, natürlich auch so eher aus der ersten Elf sind. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, was einer aus der zweiten oder dritten Reihe denkt. Das ist ein Punkt, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, fand ich ganz interessant. Und aber auch Heribert Bruchhagen hat seinem Trainer nochmal demonstrativ den Rücken gestärkt, hat gesagt, da passiert überhaupt nichts. Thomas Schaaf ist unser Mann, unser Trainer auch für die neue Saison. Ich finde, diesem Wort sollte man ein gewisses Gewicht beimessen. Da kann auch die Bild-Zeitung kommen, wie sie will. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Bild-Zeitung, warum thematisiere ich die Bild-Zeitung? Normalerweise würde ich die eigentlich eher rausstreichen, aber das ist leider ein veritables Medium im Frankfurter Fußball. Deswegen
bezüglich jetzt der Nachfolger, meinst du?
Auf jeden Fall. Ich nenne sie jetzt nur noch blöd. Na, genau. Da waren ja jetzt mehrere wilde Nachfolgergerüchte. Lewandowski war noch der glaubwürdigste Name. Du merkst, die Bild-Zeitung drückt ganz schön, dass es nicht ruhig bleibt bei der Eintracht.
Ja, da hast du völlig recht. Definitiv aber auch immer die gleichen Namen, die da, ja, ich sag mal, jede Woche oder jeden Monat dann wieder auftauchen und ach ja, macht Armin Fee nicht doch nochmal Trainer und was weiß ich. Also, wie du sagst, an so sinnlos Diskussionen würde ich mich auch gar nicht beteiligen wollen. Wie du sagst, Sascha Lewandowski wäre für mich auch noch der Name gewesen von denen, die da genannt wurden, wo ich sage, eventuell könnte ich mir auch vorstellen, weil wir ja auch gerade letzte Woche hatten wir ja drüber gesprochen, mir würde niemand einfallen, der da als Nachfolger kommt. Dann kommen hier diese schönen Artikel, als würden sie hier mithören so ungefähr und dann wollen sie uns hier eine Antwort geben, stehen doch genug zur Verfügung. Aber ich, wie du auch schon richtig gesagt hast, ich denke auch, dass das alles an Hahn herbeigezogen ist. Die wollen Unruhe stiften. Das ist auch das gute Recht von einem Medium, um ein bisschen Einschaltquote beziehungsweise in dem Fall Leserquote zu bekommen. Aber ich würde auch sagen, ignorieren und hoffentlich geht es nicht zu sehr an die Mannschaft ran, dass die sich davon komplett verrückt machen lassen, dass zu viel Unruhe gestiftet wird. Aber ich denke, mit so ein bisschen Blabla, der blöd, wie du so schön gesagt hast, kann man da auch ganz gut leben.
Ja, ist natürlich jetzt auch populistisch formuliert mit der Blöd, aber ich muss sagen, wir müssen sie mit den eigenen Mitteln schlagen, denn
genau.
Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist Seriosität schon noch relativ wichtig, deswegen weiß ich nicht, ob die Bild-Zeitung wirklich immer diesen Weg gehen muss. Aber wir wissen ja, wer die Bild-Zeitung kauft und das sind Leute, die natürlich auch auf Populismus schon ein bisschen abfahren. Gut, müssen wir nehmen. Ich denke trotzdem, dass da nicht wirklich viel dran ist, aber du merkst, es gibt halt erste Risse. Erste Risse, trotz der Tatsache, dass wir jetzt 40 Punkte haben und eigentlich theoretisch ja zufrieden sein könnten mit der Saison. Aber das will sich innerhalb der Fangruppierung nicht wirklich einschleichen, oder?
Ich sag mal, selbst bei uns auch nicht, oder? Also bist du wirklich zufrieden mit diesem Saisonergebnis? Hätte dir jemand vor der Saison gesagt, nach diesem Umbau, wichtige Abgänge und so weiter, hätte ich auch gesagt, okay, ja, ist in Ordnung, es ist schwierig, wenn einer sagt 40 Punkte, wäre ich zufrieden gewesen. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Wie ist das bei dir? Oder hast du vor der Saison schon gesagt, na, also 40 Punkte ist wieder so ein Scheißziel in Anführungszeichen, weil es einfach wieder nur zum Klassenerhalt und wahrscheinlich so graue Mausleben reicht? Oder hättest du schon vorher ein anderes Ergebnis ausgegeben?
Nee, ich hätte genau das gleiche. Klassenerhalt, 40 Punkte sichern, das wäre meine Zielsetzung gewesen. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen, weil Leute wie Schwegler sind weggegangen und das ist einfach nicht einfach für eine Mannschaft zu kompensieren. Für mich, aber wahrscheinlich wie für viele andere, ist halt der Saisonverlauf doch irgendwie ein bisschen schade gelaufen, weil du Punkte hattest, oder nicht, die hattest du nicht, aber die wären möglich gewesen, die du dann hast liegen lassen. Ja? Und da muss man sagen, das ist teilweise ein bisschen schade. Und ich glaube, für das, was du vorhin angesprochen hast, die Problematik auswärts, schwingt in die Unzufriedenheit der Fans mit rein.
Auf jeden Fall. Also Saisonverlauf, hast du völlig recht, ist wirklich was, wo wir Punkte liegen lassen haben. Insbesondere natürlich dann auch immer diese entscheidenden Spiele, wo man sagt, oh, jetzt kannst du oben angreifen. Und was passiert? Die Eintracht spielt einen fürchterlichen Fußball, wie gelähmt auf dem Platz, keine Laufbereitschaft, der Kampf fehlt, der Wille fehlt, dass du dann die Spiele nicht gewinnst, ist auch normalerweise schon vorher dann klar. Und das ist einfach immer wieder, wenn es um was geht oder wenn es um was ging, auch in diesem Saisonverlauf, wo du gesagt hast, wow, wenn du jetzt gewinnst, bist du wirklich vorne dran. Selbst Platz 4 war ja da zwischenzeitlich drin, wo man gesagt hat, Mann, jetzt musst du hier gewinnen und dann hast du Möglichkeiten, wirklich vorne mit anzugreifen. Und dann hast du wieder so eine schlechte Leistung abgeliefert, wo man dann einfach sagt, oder dann auch manche Spiele natürlich unglücklich verloren, das meintest du ja dann auch sicherlich vorhin, andere Spiele natürlich auch gewonnen, wo kein Mensch vorher mit gerechnet hatte. Wir hatten ja da auch schon letztes Mal drüber gesprochen, die Spiele da gegen Borussia und Dings, ich glaube, es war damals auch so 4 Spiele, wo man gesagt hat, da geht gar nichts, und am Ende mit, ich weiß gar nicht, 10 Punkten so ungefähr rausgegangen, haben gesagt, super geil, ist natürlich heute, wenn ich mir dann heute die Tabelle angucke und du hättest dieses Spiel nicht gewonnen, dann muss ich wirklich sagen, oh Gott, dann wird einem ja hier ganz schlecht. So ist es halt, die Punkte hattest du geholt, hast dir dadurch natürlich auch eine gute Ausgangssituation, ja, bereitet und hast sie natürlich wieder nicht genutzt, und das ärgert natürlich, ich denke, jeden Fan, dem es irgendwie auch drum geht, mal wieder was anderes zu sehen als so ein Luschi-Kick gegen was weiß ich jetzt, irgendjemanden aus der Bundesliga, der nicht so toll ist und auch mal den Anspruch hat, mal wieder international fahren zu wollen, ist das natürlich immer ein Schlag ins Gesicht, wenn man dann die Leistung der Mannschaft sieht.
Also man muss schon festhalten, unterm Strich wäre einfach mehr möglich gewesen. Daher resultiert die Unzufriedenheit, und das muss man aber auch irgendwo von Vereinsseite auch akzeptieren. Natürlich ist es so, das ist, wenn du jetzt mit schlechtestmöglichem Ausgang auf Platz 12 landest, eigentlich nicht dramatisch. Aber man muss sich auch in das Gedankenkonstrukt der Fans mal hineinversetzen und muss sehen, da wäre ja mehr gegangen. Und da gab es Punkte, die problembelastet waren, die dazu geführt haben, dass du Punkte verloren hast, die unnötig waren. Punktverluste eingefahren hast, die unnötig waren. Und da muss auch ein Verein verstehen, dass eine gewisse Unzufriedenheit einfach vorherrscht. Und ich weiß und ich merke ja, HB, der gute Herbert Bruchhagen, versucht, diese Unzufriedenheit momentan ein bisschen auszumerzen. Er versucht, den Fans klarzumachen, er ist persönlich sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf. Man ist nie in arge Bedrängnis gekommen. Und jetzt geht es darum, den Status für die nächste Saison zu behalten. So, jetzt ein Themawechsel, aber das schließt ja ein. Den Status behalten, das hat er jetzt am Montag beim HR gesagt. Will ich denn den Status behalten, nächste Saison wieder um Platz 12 zu kämpfen?
Also ich muss sagen, es ist definitiv durch den sicheren Aufstieg von Ingolstadt, und ich bin mal gespannt, was da dann auch investiert wird im nächsten Jahr. Denke ich, werden wir uns sogar mit Ingolstadt rumschlagen müssen um diese Plätze in deren ersten Aufstiegssaison. Macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Du musst wahrscheinlich selbst als Eintracht Frankfurt auch endlich mal akzeptieren, dass du ein bisschen was investieren musst, um da mitspielen zu können. Wir hatten ja schon drüber gesprochen auch, um noch mal ganz kurz auf die Situation zurückzukommen. Du hast auch Punkte liegen lassen, weil du eine schlechte Einkaufspolitik wieder hattest, und zwar im Winter keinen Innenverteidiger zu holen. Du hast gemerkt, die Situation war wieder prekär. Du hast wieder nicht drauf reagiert, und ich verstehe nicht, warum sie nicht aus ihren damaligen Fehler Abstiegssaison gelernt haben. Da sind wir auch mit absolut desaströsem Kader in die Rückrunde gegangen, hatten gute Ausgangssituation. Natürlich, die Saison waren auch, glaube ich, 23 Punkte oder sowas, die Hinrunde, wo du sagst, Wahnsinn, da geht alles nach vorne, und dann hast du wieder das Problem, ach, die Innenverteidiger sind verletzt, naja, die kommen ja nach und nach und so weiter und so fort. Das ist ein Schrott. Und ich muss wirklich sagen, das ärgert mich jetzt noch, heute noch, der Abstieg damals ja umso mehr, aber auch die Saison, wo ich wieder sage, also da sind auch Managementfehler wieder gelaufen, die definitiv ausgemerzt werden müssen. Und du musst auch gucken, dass du schaust, dass du diesmal, wenn es so sein sollte in der Hinrunde, wie du sagst, weil um Platz 12 ging es ja im Endeffekt da in dieser Aussage, oder ums Mittelmaß willst du wieder mitspielen. Es wird nicht einfacher, und du musst schauen, dass du definitiv es hinbekommst, einen Kader zu bekommen, der mit Ausreißer nach oben spielen kann, aber auch definitiv so einen breiten Kader, dass wenn auch mal ein Leistungsträger in Anführungszeichen wegfällt, die Spieler dürfen auch nicht zu teuer sein. Also Diskrepanz darf, oder die Distanz zwischen den Niveaus der Spieler darf auch nicht zu groß sein, denn wenn ein Spieler wegfällt, muss noch was nachrücken können. Ansonsten kriegen wir gerade an so einer Position wie der Innenverteidigung riesige Probleme, wenn unser Stammspieler, der in der Stammelf spielt, wegfällt, verletzungsbedingt gelbe Karte oder wie auch immer, und wir dann nur noch eine Graupe auf der Bank haben, die wirklich gar nichts bekommt, wir da die nächsten 3 Spiele dann sozusagen Gott weiß wie viele Tore fangen. Also es muss so ein bisschen die Balance gehalten werden. Vielleicht ist das auch sowas, was HB meint in seinen Aussagen. Ich weiß es nicht.
Also würdest du
Keine Spekulation.
Würdest du der Aussage zustimmen, dass HB sagt, oder beziehungsweise er sagt, wir müssen den Status halten, das ist das oberste Credo, dem würdest du zustimmen?
Den Status halten, dass du weiterhin auch mit einer guten Leistung oben mitspielen kannst und ohne diese Managementfehler, die wir jetzt gemacht haben, nämlich keinen Innenverteidiger mehr zu holen, obwohl wir nur noch Verletzte hatten und sonst nur Spieler, die nichts drauf haben? Ja, würde ich sagen, weil du hättest ja diese Saison locker international spielen können. Du warst nur unfähig und hast noch diese Fehler gemacht, dass du im Winter nicht reagiert hast.
Okay, alles klar. Okay, gut. Interessanter
Punkt. Wie ist das denn bei dir? Wie ist das denn bei dir? Siehst du es denn nicht ähnlich? Also ich denke, das klingt so, als würdest du das kritischer sehen als ich.
Ja, ich finde, wenn HB sagt, wir müssen den Status sichern, dann ist es für mich zu negativ. Denn ich bin schon der Ansicht, dass wir die Saison nicht als positiv werten können. Das ist genau der Punkt. Für mich ist die Saison nicht grundsätzlich positiv verlaufen. Die Hinserie war äußerst positiv, die Rückserie überaus enttäuschend. Ja, nicht enttäuschend, dramatisch wie beim anderen HSV, und damit meine ich jetzt Hannover, sondern überaus enttäuschend, einfach in der Sicht, dass du aus vielen Möglichkeiten überhaupt nichts gemacht hast. Und du hattest die Chance, an Europa anzugreifen. Das hast du sträflich vernachlässigt. Ich gebe dir aber durchaus recht, dass die Fehler auch maßgeblich in der Winterpause gemacht wurden. Und da gilt es jetzt wirklich mal anzusetzen. Ja? Für mich war es halt eine verlorene Saison. Eine verlorene Saison ist, glaube ich, das, womit ich es am besten beschreiben würde. Und deswegen finde ich nicht, dass wir an der verlorenen Saison großartig anknüpfen sollten, sondern wir müssen den Status erreichen, wieder mehr entwickeln zu können und mehr träumen zu können, weil träumen ist das Wichtige, auch wichtig für die Fans und wichtig für das Gefühl eines Vereins. Und wenn wir nicht träumen können und wenn es die realistische Möglichkeit nicht gibt, nach oben hin Ausreißer zu haben, dann brauchen wir auch nicht ins Stadion gehen. Und ehrlich, ja, ich weiß, wenn Leute immer was von Vision und von Träumereien sagen, dann haben sie in der Regel einen an der Schüssel, das habe ich schon von vielen Leuten gehört. Aber zum Bundesliga-Fußballgeschäft gehört auch dazu, dass du den Fans nicht immer nur das graue Mittelmaß am Ende der Saison präsentierst, sondern dass die Möglichkeit besteht, oben weiter mal anzugreifen. Und sei es über den Weg des Pokals. Ja, ich meine, wir haben gesehen, wie gut es jetzt zumindest zur Hälfte lief bei Bielefeld. Die sind ins Halbfinale gekommen. Ja, und das ist auch keine Übermannschaft. Aber da ging halt viel Positives. Das ist auch so ein Punkt. Man muss in der nächsten Saison mal wieder versuchen, auf solche Wettbewerbe auch mal wieder Acht zu geben. Aber das sage ich ja auch schon seit Jahrtausenden. Ja, keine Ahnung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber mir geht es insgesamt darum, dass wir einfach nicht eine Saison irgendwie einfach fertig spielen, sondern dass da mal wieder ein bisschen mehr Emotion reinkommt. Emotion ist auch das, was mir in der letzten Zeit auch im Stadion ein bisschen gefehlt hat. Weil ich bin hingegangen und wusste, okay, so wirklich nach unten kann es nicht mehr gehen. Aber nach oben geht dann halt auch nichts. Ja, dann bin ich halt froh, wenn ich meine 3, 4 Appleboy trinke, dann ist halt auch gut. Ja. Und da muss mal wieder mehr, weißt du, ich brauche mal wieder mehr Gefühl. Ja,
das hast du sehr schön gesagt. Aber eine Frage bleibt für mich dann noch bestehen. Hattest du denn das Gefühl, dass die Eintracht diese Saison nicht wettbewerbsfähig war, um weiter vorne zu spielen? Denn das ist meiner Meinung nach der Punkt, der Bruchhagen hat in der Hinsicht recht, dass wir anknüpfen müssen, dass wir weiterhin so wettbewerbsfähig sind wie in dieser Saison, weil eigentlich haben wir die Spiele ja dödelig verloren oder unsere Chancen, weil wir nicht gekämpft haben, weil die Mannschaft nicht Laufbereitschaft gezeigt hat. Vielleicht auch manchmal taktische Fehler vom Trainer, wollen wir gar nicht abstreiten und so weiter. Aber definitiv fand ich eigentlich, dass wir einen Kader in meisten Spielen doch aufstellen konnten, der insbesondere in der Hinrunde, der wettbewerbsfähig war und wo tatsächlich auch größere Mannschaften mit viel mehr Budget gesagt haben, hui, na, hier, also das haben wir uns schwer getan, auch wenn sie dann gewonnen haben. Oder och, da haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen, weil es funktioniert hat. Also ich muss sagen, eigentlich, das ist ja das, was mich auch dann so ärgert. Hätten wir jetzt eine Mannschaft gehabt, die wirklich, oh Gott, die spielt wie Paderborn unten. Ja, da war es ja wirklich eigentlich nur eine Frage der Zeit. Die haben sich ja durch ihre Moral und so weiter überhaupt so lange im Geschäft gehalten, sind ja, glaube ich, immer noch nicht endgültig abgestiegen. Relegation ist, glaube ich, noch drin. Dementsprechend, da muss ich sagen, wenn so eine Mannschaft gewesen wäre, die Eintracht mit so einem Kader aufgelaufen wäre, hätte ich gesagt, super Saison, wow, Platz 11, ich bin so happy. Aber eigentlich hatten wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft, trotz dieser herben Abgänge. gut, natürlich könnte man jetzt wieder sagen, ah, Dennis, du träumst jetzt wieder und beobachte mal genau, was da los ist. Nachbetrachtung ist immer besser als dann, weil wir natürlich haben wir die Saison von Alex Meyer gelebt. Natürlich haben wir davon gelebt in der Hinrunde auch, dass Seferovic mit Meyer zusammen getroffen haben und so weiter. Ein Eigner auch gut getroffen hat und das alles dann irgendwie jetzt die letzten Spiele gerade in der Rückrunde ein bisschen ausgeblieben ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn du den Kader ein bisschen breiter dann aufgebaut hättest oder nochmal einen Spieler eines Niveaus oder Dings gehabt hättest, der eventuell auch da nochmal gut mitspielen kann. Es war einfach zu starke Differenzen dann zwischen den Spielern auf der Bank und den Spielern, die Stamm gespielt haben.
Ja.
Und so war es dann halt leider.
Nee, da muss ich dir schon recht geben. Das ist ganz klar so. Ich denke auch, dass wenn du Bestbesetzung gespielt hast, alle fit waren, dann warst du wirklich fähig, mit den besseren Mannschaften der Bundesliga durchaus dich messen zu können. Ja, also ich meine, auch Gladbach, Dortmund in nicht so guter Form sowieso und auch andere Mannschaften, auch in Hoffenheim, die gut drauf waren. Das waren enge
Duelle. Schalke haben ja blöd unentschieden gespielt, Schalke, das glaube ich, ja, in der Hinrunde.
Auf jeden Fall. Aber der zweite Kader, beziehungsweise die B11, die hat eklatante Lücken gehabt, gerade im Defensivbereich. Und überleg mal, jetzt komme ich gleich zum nächsten Thema.
Ja.
Aber Matlung hat 22 Spiele gemacht in der Saison.
Ja, ist natürlich schon verrückt. Und du weißt, was ich glaube nicht die höchste Meinung von Matlung. Er ist einfach meiner Meinung nach zu langsam. Er gleicht das teilweise aus. Man hat es jetzt wieder beim Hertha-Spiel, waren 2-3 Szenen, wo man gesehen hat, oh, gutes Stellungsspiel.
Ja.
Gleicht sehr viel aus. Aber es ist einfach, also ich muss wirklich sagen, ein Matlung eine ganze Saison oder 22 Spiele hier, das ist natürlich viel zu viel. Wenn du den hast als Backup, 10 Spiele, 5 Spiele meinetwegen, ja, sagen wir 10 Spiele, davon vielleicht 5 von Anfang an, perfekter Mann. Mehr ist der Mann leider meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen. Aber du wolltest ja zum nächsten Thema kommen und dementsprechend, denke ich mal, hast du da auch noch was zu sagen.
Ja, nee, also es ist halt wirklich so. Ich meine, Matlung hat 22 Spiele gemacht, einige davon auch gar nicht schlecht. Hat sogar ein paar Tore geschossen, der alte Herr. Und trotzdem bekommt er keinen neuen Vertrag. Wird noch nicht mehr darüber gesprochen. Er hat sich in einem letzten Interview auch überaus enttäuscht gezeigt, dass die Eintracht nicht nochmal an ihn herangetreten ist, dass es da gar keine Verhandlungen oder noch nicht mal die Intention einer Verhandlung gab. Er ist 32 Jahre alt, war aber ein sicherer Backup. Richtige Entscheidung?
Die Frage ist, was ist alternativ auf dem Markt und was verlangt ein Matlung, der ja damals, glaube ich, vereinslos war, an Gehalt für die Leistung, die er bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass er gar nicht schlecht verdient. Mhm. Dementsprechend, ja, ich habe leider den Blick so ein bisschen verloren, was an Spielern eventuell zur Verfügung stehen würde, auch als Backup, nicht als erste Lösung, sondern nur als Backup-Spieler. Als Backup, wie gesagt, für 5 Spiele ist er gut zu gebrauchen, auch mal, um eingewechselt zu werden in späteren Minuten, weil ein paar Meter kann er schon auch laufen. Er ist zwar langsam, aber ist einfach Stellungsspiel, wie du gesagt hast, ist sehr gut. Ja, definitiv, wenn er günstig geblieben wäre, hätte ich ihn auch gerne gesehen. Wenn er natürlich weiterhin ein eklatantes Gehaltsloch sprengen würde, dann muss ich auch sagen, hoffentlich gibt es Alternativen, die wir dann in der nächsten Saison haben, die eventuell vielleicht ein Ticken schlechteres Stellungsspiel haben, aber dafür auch mal ein Laufduell nicht sofort abwinken können, weil sagen, okay, da komme ich eh nicht mehr hinterher.
Ich stelle mal eine gar nicht allzu gewagte These auf. Hätten wir im Winter uns adäquat in der Innenverteidigung stärker verteidigt, hätten wir uns überhaupt nicht verteidigt, verstärkt meine ich natürlich,
ja.
Hätten wir uns verstärkt, wären wir erstens besser in der Tabelle und zweitens hätte Matlung wahrscheinlich kein einziges Spiel gemacht oder 2-3 maximal. Ja. Mir schwebt da ein Yannick Westergaard vor, der bei der Eintracht im Gespräch war. Dann haben viele Leute geschmunzelt, dass er nach Werder Bremen gegangen ist, ist dort wunderbar eingeschlagen, hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass der SV Werder eine grandios gute Rückrunde gespielt hat. Das wäre jemand gewesen, der hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden.
Hast du völlig recht, der kam von Hoffenheim oder?
Richtig.
Ja. Ja, definitiv. Ja, es ist wirklich schade, dass wir das ein bisschen verpennt hatten. Ist natürlich wieder auch eine Situation gewesen, in der man sagen muss, Was haben die Eintracht-Verantwortlichen in der Situation gedacht? Sind wir breit genug aufgestellt? Wen haben wir dafür dann geholt? Oder wen haben wir im Hinterkopf gehabt, wen wir da haben wollen? Wen haben wir eventuell nicht bekommen? Weiß ich nicht. Bist du da besser informiert?
Die Sache ist, die waren an Westergaard dran. Aber er hat ja eine feste Ablöse gekostet. Und es war und bei der Eintracht ging es darum, eigentlich ihn auszuleihen. Eine Ausleihe hat Hoffenheim abgelehnt und aus diesem Grund ist er dann fest verpflichtet worden von Werder Bremen, weil die Eintracht halt nicht diese kolportierten, ich glaube, es waren 3,5 Millionen oder so, nicht bezahlen wollte.
Und war das im Sommer oder war das in der Winterpause?
Nee, das war in der Winterpause.
Das war noch in der Winterpause,
stimmt. Das war in der Winterpause. Er ist genau in der Winterpause gewechselt und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Geld es war. Ich glaube, es war wirklich nicht so wenig. Das dürften um die 3 Millionen, lass mich, um die 3 Millionen dürfen es gewesen sein. Und dafür die in der Winterpause dann auszugeben, war der Eintracht anscheinend zu wackelig für einen Spieler, der in Hoffenheim jetzt zuletzt nicht mehr ganz so viel gespielt hat. Werder Bremen hat zugegriffen und haben Glück gehabt. Was heißt, ob sie Glück gehabt haben? Der Junge ist ein renommierter Spieler, ist auch Nationalspieler Dänemarks. Wäre jetzt vielleicht nicht ganz so verwunderlich gewesen, dass er auch bei der Eintracht hätte einschlagen können. Aber gut, so ist es. Wir müssen uns damit abfinden. Aber ich finde deine Parallele, die du gezogen hast zu vorangehenden Saisons, dass du schon mal Innenverteidiger nicht verpflichtet hast, obwohl es notwendig gewesen wäre. Das ist immer wieder ein Fehler, der sich wiederholt. Aber da müssen wir zumindest jetzt im Sommer ansetzen und gleich ausreichend Verteidiger kaufen. Denn die sind zwar rar gesät und sind auch in der Regel teuer, aber wenn du dir unseren Kader anguckst, weißt du, wir brauchen dringend welche.
Ja, genau. Also da kann ich auch gar nicht viel mehr zu beitragen, sondern kann nur sagen, ja, sehe ich haargenauso und hoffe, dass wirklich dann auch nicht es an ein paar Millionen hängen sollte, weil das ärgert mich jetzt wieder umso mehr, weil wir kennen es ja normalerweise, der Markt im Winter, zur Winterpause sagt normalerweise ja eh jeder, da ist nichts Gescheites auf dem Markt. Ne? Mhm. Und wenn dann zu richtig, richtig heftigen Preisen, wenn du dann natürlich hörst, dass ein Westergaard mit, was sagen wir jetzt mal, 3 Millionen, ich weiß jetzt auch, aber es kann schon gut sein, dass das sowas war, dann zur Verfügung stand und du diese Problematik auch noch hast, Da wird mir natürlich, da fehlt mir völlig das Verständnis, da muss ich wirklich sagen, also wer da die Entscheidung am Ende getroffen hat und mit welcher Begründung auch, weil du ja wirklich sagen musst, unsere Mannschaft war ja wirklich zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich aufgebläht oder dass man sagt, ach herrje, wir haben sowieso im Mittelfeldrennen noch 3 gelernte Innenverteidiger rum, dann können wir die umlegen und so weiter. Du hast auch niemals probiert, irgendwie mal einen Flum hinten reinzustellen, der es ja, glaube ich, auch kann.
Ja.
Also ich weiß nicht, was sie da sich dabei gedacht haben. Vielleicht haben sie gedacht, ach, der Flum kann das. Dann hat aber der Schaf am Ende gesagt, ja gut, Flum kann ich nichts mit anfangen. Haben wir ja gesehen, dass das Standing zwar jetzt am Ende wieder ein bisschen besser geworden ist. Jetzt hat er ja, glaube ich, 2-3 Mal gespielt. Auch gar nicht so schlecht. Aber das wäre für mich normalerweise eine viel bessere Position oder ein viel besserer Ersatz für die Innenverteidigung gewesen, als eben in Mattlung so viele Spiele spielen zu lassen. Aber gut.
Gut.
Das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich und definitiv haken wir es am besten auch ab mit dem Mattlung, weil ansonsten rede ich mich hier noch weiter in Rage.
Nö, ja, Mattlung kann man nichts weiter zu sagen. Es ist ganz klar so, dass er die Eintracht am Ende der Saison verlassen wird. Das mögen einige Leute gut finden, andere finden es nicht so gut. Ich kann verstehen, wenn man sagt, warum gibt man ihm nicht noch einen Kontrakt mäßig bezahlt. Dafür hat man nochmal ein Backup, wobei jünger wird er auch nicht. Ich kann beide Seiten verstehen, aber wenn ein Spieler 22 Einsätze in einer Saison hat, muss man das auch erstmal gut begründen, dass man ihm keinen neuen Kontrakt gibt. Ne? Das ist halt auch so eine Situation.
Stimmt.
Gut, werden wir sehen. Aber wer würde denn überhaupt momentan zur Debatte stehen? Wir haben ja unsere beliebte Rubrik, die wir nicht regelmäßig führen, ja, und auch eher in meinen Gedanken. Aber das sind natürlich die Transfergerüchte. Ne? Jetzt haben wir das Thema Abgang Mattlung natürlich abgehakt. Mehrere Abgänge wird es wahrscheinlich auch noch geben. Da werden wir zu gegebener Zeit mehr hören. Mittlerweile scheint es aber wieder so zu sein, dass Reinhardt, über den wir in den vergangenen Wochen schon öfter mal gesprochen haben, wirklich wieder relevant wird. Es gibt das Gerücht, dass er definitiv zur Eintracht geht. Das wird in der letzten Zeit zumindest wieder konkreter, wenn man sich so ein bisschen im Rheinland, wo er momentan noch aktiv ist, bei Leverkusen, da wird es immer konkreter. würde ich jetzt keine schlechte Option finden. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wäre eine ganz gute Nummer. Aber ansonsten hörst du ja gar nichts. Ne? Du hörst ja gar nichts.
Hört wirklich gar nichts. Da hast du völlig recht. Das ist definitiv, aber meiner Meinung nach kein schlechtes Zeichen, weil gute Transfers, wenn es vorher schon groß rum diskutiert wird, werden eventuell Spieler auch wieder für einen anderen Verein noch mehr, einfach nur um die Eintracht auszustechen, umworben. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass da ein bisschen Ruhe ist, aber es ist definitiv auch was, was auch diesen prekären Markt aufzeigt, denn normalerweise gibt es hier immer ein paar, ach, da kannst du sagen, der und der und der und der und der, aber momentan, wie du sagst, es ist nichts aktuell in den Medien so zu verfolgen, dass man sagt, oh, hier heißes Gerücht, der und der soll kommen, also hast du völlig recht, es ist sehr ungewöhnlich.
Ja, kann durchaus positiv sein, mir kribbelt es aber schon unter den Fingern, denn ich will eigentlich, dass die Eintracht schon bald Innenverteidiger verpflichtet. Das ist wichtig, das musst du frühzeitig machen, bevor der Markt wirklich auch wieder überkocht. Wir wissen, ja, normalerweise wird immer gesagt, im Winter ist alles sehr erhitzt, aber auch im Sommer, die Ablösesummen werden generell immer höher. Ja, und du hast die Problematik, dass viele Innenverteidiger gegenwärtig nicht mehr so zur Verfügung stehen. Ich weiß auch nicht, was mit Zambrano ist. Anderson fällt 6 Monate aus. Da muss relativ frühzeitig von Bruno Hübner agiert werden. Aber weißt du, was mich nervt? Dass die Eintracht ihr altes Ziel aus den Augen gelassen hat und gegenwärtig nicht mehr großartig in der zweiten Liga fischt.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist wirklich etwas ungewöhnlich, gerade weil wir ja gesehen haben, wie super das geklappt hatte mit dem Stefan Aigner.
Stefan Aigner, auch Inouye hat eine wunderbare erste Saison gespielt. Ja. Und noch ein paar andere. Die Sache ist einfach die, du musst natürlich wieder den Blick mal auf die zweite Liga richten. Ich finde, der Weg, den Freiburg natürlich geht, ist wieder einmalig. Die verpflichten U20-Nationalspieler. Die können das auch, im Breisgau funktioniert das auch, da haben die auch ihre Ruhe, selbst wenn die jetzt in die zweite Liga absteigen, was wahrscheinlich nicht mehr, also was gar nicht mehr so wahrscheinlich ist, können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, aber die haben natürlich eine gewisse Ruhe, da funktioniert das anders, aber auch die Eintracht muss endlich mal wieder gucken, was sind die Outstanding Players der zweiten Liga, wo besteht eine Möglichkeit, selbige zu verpflichten, meistens bei Vereinen, die nicht aufsteigen, bei Spielern, deren Vereine nicht aufsteigen. Und da gibt es doch ein paar. Ich meine, die Fortuna steigt in der Saison nicht auf. Da gibt es den Pojan Palo, das ist eher ein Offensivspieler. Dann der Vincenzo Grifo vom FSV, den erwähne ich immer wieder. Das ist ein Mann mit einem feinen Füßchen. Aber als Backup für die Außenbahn, ich erinnere an Inouye, der momentan immer noch nicht wieder die Form zurückgefunden hat, die er irgendwann mal hatte. Ja, das wäre auf jeden Fall eine interessante Konkurrenz. Bei Nichtaufstieg auch gibt es beim FCK einige Spiele. Da erinnere ich mich an Jean Zimmer auf der rechten Verteidigerposition. Das ist ein Junge, der ist, glaube ich, erst 22 Jahre alt. Und dann hast du beim KSC immer noch das zentrale bzw. defensive Mittelfeldtalent, ehemalige Junior-Nationalspieler Reinhold Jabo. Das ist ein Spieler, die haben eine Qualität, die könnten ja auch auf jeden Fall in der ersten Liga gewinnbringend präsentieren und die sind nicht so teuer. Aber da muss ein Hübner endlich mal Gas geben, denn langsam aber sicher werden auch die dusseligsten Erstligisten auf die aufmerksam.
Ja, na, da hast du sehr schön ein paar Namen auch schon genannt, die definitiv in Frage kommen würden. Wie du sagst, natürlich sind diese Spieler nur zu bekommen, wenn der Verein nicht aufsteigt und definitiv auch ja, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht unbedingt eins von den Abstiegsgespensten von unten aus dem unteren Bereich der zweiten Liga jetzt unbedingt greift, weil wir kennen es ja, im Idealfall eine gute Saison gespielt und nicht aufgestiegen, gewechselt in die erste Liga, ist eine relativ gute Erfolgsstory. Spieler, die auch dann, weil ja viele schon gesagt haben, da sollte man vielleicht ein bisschen ködern und ein bisschen jagen in dem Revier der Erstliga-Absteiger wieder, muss ich sagen, weiß ich nicht, kann man schnell auch an Spieler geraten, die ja, so ein bisschen den Knacks weg haben, gerade eine Saison dann erstmal brauchen, um sich wieder, um das wieder abzuschütteln. Und falls jetzt wirklich Spieler von Paderborn absteigen, also falls Paderborn wirklich absteigen sollte, weiß ich nicht, ob das wirklich so die Innenverteidiger wären, die uns jetzt groß weiterhelfen würden.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also gerade Paderborn ist eigentlich für mich eher das Kollektiv, was relevant ist. Und die Einzelspieler haben für mich gar keine Attraktivität. Also ich muss ehrlich sagen, für die Eintracht wäre da als Einzelspieler gar keiner dabei.
So sehe ich es auch. Also definitiv, früher hatten wir ja mal eine Zeit lang gesagt, okay, erste, ich glaube in der Hinrunde, dritte, vierte Spiel, hatten wir uns noch geärgert, dass wir Marvin Bakalotz ja abgegeben hatten. Definitiv aber auch was, wo ich sage, ach, also hat jetzt auch keine überragende Saison und als Einzelspieler, dass er mir jetzt wieder sagt, oh, die Eintracht holt den jetzt wieder, finde ich auch Quatsch, weil so Stimmen gab es mal, ob die jetzt noch, weiß ich jetzt gar nicht, ob es das noch überhaupt noch irgendwie aktuell ist, aber wie du schon richtig sagst, Marvin, bei Paderborn macht es wirklich nur das Kollektiv aus, die Einzelspieler eher uninteressant und auf der Position weiß ich jetzt auch nicht, ob wir so dringend Handlungsbedarf hätten.
Die Sache ist einfach die, Bakalotz ist ein Sympathikus, der hat eine gewisse Beziehung zur Eintracht gehabt. Das hat er auch irgendwo in den sozialen Kanälen ganz gut platziert. Fakt ist aber, dass er auch im defensiven Mittelfeld schon durchaus beschränkt ist. Ich glaube, dass er keine Verbesserung wäre zu einem Injowski. Und damit hat sich diese Diskussion eigentlich erledigt. Und du brauchst jemanden, wenn du dir neue Leute verpflichtest, dann brauchst du eine Verbesserung. Das wäre vollkommen okay gewesen, wenn Bakalorz Einsatzmöglichkeiten bekommen hätte und für Injowski zum Beispiel gespielt hätte. Aber du brauchst halt keine zwei gleichwertigen Spiele, sondern du brauchst Leute, die dich auf ein anderes Level heben können. Ich denke, da ist Bakalorz definitiv nicht der Richtige. Ja? Andere Absteiger oder potenzielle Absteiger haben aber dann auch das Problem, die sind viel zu teuer. Also ich meine, stell dir mal vor, jemand von Steig also die Stuttgarter steigen ab. Ne? Das wird nicht passieren, weil ich glaube, die halten sich. Aber dann hast du einen Antonio Rüdiger, der Typ hat Potenzial. Der ist Nationalspieler, aber der ist viel zu teuer.
Das kannst du komplett vergessen. Ja, da hast du völlig recht. Also sowohl ein Niedermeier als ein Rüdiger, die sind alle, also da kannst du nicht bezahlen. Also es ist leider Gottes wirklich so, dass die natürlich auch mit Verträgen gefüttert wurden, insbesondere auch in Stuttgart, die ja dafür bekannt sind, auch sehr attraktive Kontrakte auszugeben. Auch ein Martin Harnik war ja schon immer so ein Traumspieler einiger. Auch aus unserem Bekanntenkreis haben gibt es ja doch den einen oder anderen Verfechter des Martin Harnik, wo ich sage, ja, würde ich gerne mal bei der Eintracht sehen, aber definitiv zu teuer, nicht zu bezahlen.
Der Haarsturm mit Harnik und Meier, mit beiden so langen Haaren und dann die so, können sich gegenseitig Zöpfe flechten, wenn das so weitergeht, ja.
Können dann
Nee,
auch den Affentanz machen, wie letztes Wochenende die
ich finde den
Stuttgarter.
Typ cool, auf jeden Fall, aber er ist auch viel zu teuer, ne? Ganz klar brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das sind alle Spiele, die dann auch irgendwo den Rahmen sprengen, wahrscheinlich, allein den Gehaltsrahmen, ne? Und das ist halt auch schwierig, wenn du dir überlegst, wer könnte absteigen. Da sind die meisten Top-Vereine, so auch der HSV. Da ist natürlich auch viel Müll dabei, das muss man mal sagen. Dass die da unten momentan stehen, ist halt auch kein Zufall, ne?
So
Aber
ist das
selbst
ja.
da sind die meisten Spieler einfach wesentlich zu teuer. Da kannst du Glück haben und könntest jemanden verpflichten, was weiß ich. Ja, vielleicht wäre Katscha wirklich nochmal relevant, ne? Wenn er den Vertrag nicht verlängert dort. Ich meine, Katscha hat sich ja am Ende der Saison durchaus gut präsentiert. Vielleicht wäre das eine Option. Der war ja auch schon mal fast bei der Eintracht. Ich glaube, da ist aber dann auf Manager-Ebene das Tischtuch dann doch irgendwie zerschnitten im Endeffekt. Muss man sehen. Aber es ist schwierig, auch selbst die Absteiger von der ersten Liga, die sind dürften viel zu gut bezahlt sein, als dass sie für die Eintracht großartig relevant würden. Ne? Deswegen, ich sage es immer wieder, schaut in die zweite Liga, liebe Jungs. Da gibt es adäquate Verstärkung. Du musst nur der Erste sein, der vorstellig wird.
So ist das. So ist es. Und natürlich hast du den Vorteil auch mittlerweile mit doch einigen Clubs, die auch die gute Atmosphäre zu schätzen, einige Spieler, die gute Atmosphäre in Frankfurt zu schätzen wissen. Und das ist einfach was, worauf du aufbauen musst, auch um junge Spieler ein bisschen, die eventuell auch nicht zu weit von zu Hause weg wollen. Wir haben natürlich das Glück, Rhein-Main-Gebiet ist eben sehr zentral. Haben wir vielleicht auch das Glück, dass manch ein Spieler das Einzugsgebiet nicht zu weit werden lassen will, wenn man das so sagen kann, und dadurch vielleicht die Eintracht einen Pluspunkt hat und das muss jetzt einfach mal ausgespielt werden. Die Stärken, die Schwächen weglassen, dass es vielleicht ein paar Euro weniger Gehalt gibt, die Stärken ausspielen, super Atmosphäre. Kein Druck, weil, also ich muss auch sagen, ich habe hier noch nie einen Spieler erlebt, der dann gesagt hat, oh Gott, ich konnte mit dem Druck nicht leben in Frankfurt, wo du ja bei manch anderen Vereinen, die auch nicht sonderlich tabellarisch besser dastehen, wohl viel, viel mehr Stress hast. Also auch für junge Perspektivspieler ist, denke ich, die Eintracht wirklich ein gutes Sprungbrett und hoffe, dass der ein oder andere sich für uns entscheiden wird.
Ich glaube, dass Hübner ja grundsätzlich keine schlechte Arbeit macht und vielleicht unseren Podcast hört und deswegen mal wieder in die zweite Liga guckt. Es wäre zu wünschen. Aber wie sollen wir denn großartig diese Spieler verpflichten, die so teures Geld kosten? Wir haben ja leider nicht so viel, denn in den letzten Tagen kam mir wieder das Thema auf, Stadionmiete, und da musste ich erneut erschreckt oder ganz erschrocken feststellen, das sind wirklich 9 Millionen im Jahr.
Ja, Marvin, ich musste mir auch erstmal die Augen reiben. Also gerade, obwohl die Augen reiben musste ich mir eigentlich nicht, weil ich die Zahlen schon vorher ja kannte. Ich musste mir eher die Augen reiben, als in dem Artikel stand, dass der Durchschnitt der anderen Vereine also 4,5 Millionen Stadion Miete bezahlt oder 4,7 Millionen. Und ja, da muss ich natürlich sagen, wir sind Meister im Bezahlen der Stadionmiete. Tatsächlich der mit Abstand wohl die krassesten. Und dann auf Platz 2 folgt dann eine Mannschaft wie der FC Köln, wo ich mir auch denke, okay, da läuft doch irgendwas falsch. Also definitiv machen wir nicht alles richtig in dem Bereich. Oder wie siehst du das?
9 Millionen. Das muss man mir wirklich erklären. Denn die Eintracht ist ein Mittelmaßverein, ist ein Verein, der eine gute Stadionauslastung hat, ohne Frage, aber 9 Millionen bezahlen muss, ohne ganz oben platziert zu sein, ohne Sponsoreinnahmen zu haben, die das irgendwie wieder rechtfertigt werden lassen. Das ist nicht zu fassen und es ist eine absolut dramatische Angelegenheit. Ganz ehrlich, wer den Vertrag gemacht hat, da muss ich sagen, da kann ich auch verstehen, wenn Leute dann wirklich sagen, sie kritisieren den Vorstand für solche Verträge. Das ist kritikwürdig und das muss auch besprochen werden. Und da brauchen wir jetzt nicht die Sommerpause, ja, immer die gleiche Leier mit der Stadionmiete. Fakt ist, wenn du 10 Jahre so spielst, ja, 10 Jahre 90 Millionen ausgibst, also insgesamt da 90 Millionen ausgegeben hast, ja, wie teuer ist dann noch das Mainzer Stadion? Das sind dann gar nicht mehr so viel, ne?
Das macht dann für nicht mehr viel aus. Also definitiv, wie du sagst, da hätten wir es schnell amortisiert.
Ja, und das sind halt so Dinge, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich weiß, dass in Frankfurt das einzige Stadion steht, das der Stadt einen Gewinn einbringt. Ja, die ganzen anderen Stadien in ganz Deutschland, ich glaube, es gibt noch eines, was positive Bilanz hat, aber die anderen, da machen die Städte immer Verlust mit. Aber bei uns ist halt auch andauernd irgendein anderer Scheiß. Ja, dann ist da diese City Beats und dann gibt es hier wahrscheinlich auch irgendwann, hier gibt es mal wieder einen Boxkampf und dann ist die Madonna mal wieder da und dann hier und da und dann spielen die Handball in der Commerzbank Arena. Dann kommt die Computerspiele. Das ist ja total geil. Das ist ja schön, das ist eine die Arena ist, die für alles genutzt werden kann, aber dass die Eintracht einen absoluten Löwenanteil trägt, dass sich dieses Stadion rentiert, kann halt nicht sein, denn Fakt ist, das beeinträchtigt die sportliche Leistungsfähigkeit, nicht die sportliche, aber die Leistungsfähigkeit insgesamt dieses Vereins, denn 9 Millionen sind so viel, dass dann im Spieleretat oder auch an möglichen Transfers einiges einfach verloren geht.
Hast du völlig recht, auf jeden Fall. Also gerade halt, ich finde eigentlich die Zahl 9 Millionen gut, ich weiß nicht, fand ich schon viel, aber mich irritiert eher diese große Lücke zu anscheinend dem Durchschnittlichen. Also 4,7 Millionen, die Hälfte oder 4, ja, ich glaube, ja, genau, ich habe gerade nochmal nachgedacht.
4,7, ja.
Genau, im Durchschnitt 4,7 Millionen. Da muss ich natürlich sagen, also Leute, Was habt ihr da gemacht? Habt ihr einfach Pi mal Daumen? Habt ihr was hingelegt bekommen? Habt euch nicht informiert? Was ist so der Durchschnitt? Ich weiß auch nicht, wie sie auf diese Zahl gekommen sind. Aber definitiv muss sich da der Vorstand wieder an die Nase fassen und muss sagen, oh, da haben wir uns aber gut verarschen lassen. Ich will nicht wissen, wie lange der Vertrag geschlossen wurde. Wahrscheinlich, wie ich die Eintracht kenne, auf Lebenszeit, weil wir unsere Partner nicht verlieren wollen und Kontinuität ist wichtig und so weiter. Also das ist wirklich was, macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen. Das sind wieder 4 Millionen, die nicht für andere Dinge ausgegeben werden können. Und dementsprechend hoffe ich umso mehr, dass wir dann wenigstens 3 Millionen über die Fernsehgelder bekommen und dann nächste Wochenende gewinnen.
Ja, also ich finde es immer sehr merkwürdig, wie die Zahlen variieren. Ich hatte auch schon mal 7,5 gehört, jetzt sind es 9. Ich weiß auch über die Länge nicht ganz genau Bescheid, denn da gibt es auch immer wieder neue Diskussionen. Fakt ist, dass wir aber schon Jahre über die Stadionmiete reden und immer zu dem Ergebnis kommen, dass sie zu hoch ist. Und ich glaube, diese Diskussion wird auch intern geführt. Aber dann muss der letzte Schluss auch mal gezogen werden, gesagt werden, okay, wir haben jetzt natürlich jetzt einen Vertrag. Wenn wir da nicht rauskommen, dann lassen wir ihn aber auslaufen und müssen uns anderweitig umsehen. Also es bringt auch nichts, immer nur darüber zu reden, sondern es wird auch mal Zeit, dass jetzt vielleicht auch im Sommer die Sache mal de facto angegangen wird und sich neue Wege überlegt werden. Denn wir brauchen nicht immer wieder so eine Alibi-Diskussion haben, wenn wir nichts dran ändern können. Das wäre für mich auch mal wichtig, dass ich sehe, es geht voran und es wird nicht nur gesprochen.
Da muss
der Vorstand auch mal agieren. Ne? Aber gut, das ist halt so das Ding, wenn du 9 Millionen hörst, dann schlotterst du da halt mit den Knien und weißt, naja gut, so viel kann die Eintracht in der nächsten Saison auch gar nicht investieren. Was aber schön ist, wir haben es in den letzten Wochen ja immer wieder thematisiert. Die U19 hat den Klassenerhalt sicher geschafft mit einem 6:3 gegen Kaiserslautern. Unser großer Freund Alexander Schur hat diesen Klassenerhalt mit sicher gemacht. Für mich lustig, was habe ich jetzt in den letzten Tagen gelesen? Wo gehen junge Deutsche oder junge Frankfurter zum Feiern hin?
Na, sag's mir.
Nach Malle. Jetzt machen die nämlich erstmal über Pfingsten einen Ausflug. Jetzt feiern sie ihren Klassenerhalt. Fahren sie jetzt kollektiv nach Mallorca, ja, und machen da eine richtige Sause. Da wird bestimmt auch Sangria getrunken, ja, und da wird sonst irgendwas gemacht. Wahrscheinlich gehen sie zum Bierkönig oder wie das da heißt. Ich war ja persönlich noch nie da. Aber wenn sie Glück haben, treffen sie Jürgen Drews oder so. Oder wenn sie Pech haben, das kann jeder für sich selbst bestimmen, ja. Also da wird ordentlich gefeiert, aber ich denke, nach so einem Wettlauf, nach so einer Aufholjagd ist es auch durchaus mal
verdient. Haben sie sich verdient, ja, auf jeden Fall. Also es ist schön, auch von der Seite hier nochmal Gratulation, dass das alles so geklappt hat, weil es sah ja wirklich zwischenzeitlich nicht so aus.
Ja, du hast in der Winterpause, hast du echt, also da hatte ich fast, ich weiß nicht, ob ich eher Schweiß oder eher Tränen in meinem Gesicht hatte, ja, denn es war dann wirklich doch deutlich knapp und gerade auch die Verantwortlichen im Jugendbereich, die haben dann schon gezittert, wenn das wirklich nach unten geht. Da wäre alles auch auf Jahre hin ziemlich für den Arsch gewesen, der Jugendarbeit. Du kannst ja dann noch keinen mehr hinlocken. Du kannst ja keinen mehr sagen, hier komm nach Frankfurt, wir spielen Bundesliga, weil ist halt nicht, ne? Ich meine, das schließt jetzt an eine andere Diskussion, die wir irgendwann nochmal separat führen. In Frankfurt ist momentan das ganz große Thema DFB-Leistungszentrum oder halt der Pferderennbahn. Für mich aus dem Gesichtspunkt, aus dem fußballsportlichen Gesichtspunkt, wäre es glaube ich nicht verkehrt, wenn das DFB-Leistungszentrum in Frankfurt wäre für die Jugendabteilung, denn dann hätte die Eintracht ein Argument mehr, um jugendliche Talente nach Frankfurt zu locken und zu sagen, weißt du was, du kannst nach Frankfurt kommen, du spielst bei uns, wir haben im Riederwald ein super Zentrum und weißt du was, wenn du so gut bist und Nationalmannschaft spielen kannst, dann fährst du 5 Minuten, wahrscheinlich sind es 20, vielleicht sind es 30, aber du hast eine kurze Anreise und bist beim DFB.
So ist es ja, da hast du völlig recht. Also es würde auf jeden Fall nochmal ein Angebot unterstreichen.
Ja, auf jeden Fall. Das sind Überlegungen, da muss ich mir auch mal Gedanken machen. Ich habe ja diesen Wahlzettel bekommen für Pferderennbahn oder dagegen. Ja, also ich sehe den Sinn einer Pferderennbahn nicht so wirklich. Aber damit muss ich mich nochmal gesondert auseinandersetzen. Nun gut. Transfergerüchte haben wir abgehakt, es gibt relativ wenig. Aber was es gibt, ist ein anderer Frankfurter Chaosverein. Einen, den ich so früher nie als solchen tituliert hätte. Aber was ich da momentan beim FSV sehe, das ist ja durchaus verwunderlich.
Also das ist wirklich nur noch Augen zu und sich verstecken. Also leider Gottes so blutleer und ich glaube seit 11 Spielen haben sie ja glaube ich nicht mehr gewonnen. Ich glaube, die Hinrunde war, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen, ne? wenn ich mich recht erinnere.
Ja, okay, ja.
Und also mittlerweile muss man wirklich sagen, wird eine enge Kiste. Das wird eine enge Kiste. Ich muss leider sagen, dass ich nach der Leistung vom Sonntag da meine Zweifel habe, ob das nicht wirklich in die Relegation geht. Mindestens.
Ganz ehrlich, es sieht momentan wirklich bitter aus. Ich war ja jetzt beim FSV am Sonntag und hatte das Gefühl, hier, da muss jetzt was gehen. Und du hast ja auch sogar eine Choreo von den FSV-Fans gesehen. Das war ziemlich cool. Da wurde viel gemacht. Die unterschiedlichen Fangruppierungen wurden auf die Blöcke verteilt. Und du hast wirklich mal ordentlich Stimmung mitbekommen. Da war was los, ne? Also auch die Choreo, das war echt schön gemacht mit viel Liebe. Das war natürlich von Leuten organisiert, die halt eine geringe Teil... Gruppierungszahl hatten. Das ist was ganz anderes als bei der Eintracht, bei den Ultras, wo dann irgendwie vielleicht 500 oder was weiß ich wie viele. Oder sagen, lass es mal 100 sein, mitarbeiten. Das waren wesentlich weniger, aber es war trotzdem, dieser Einsatz war umso toller. Das hat mich wirklich gefreut, dass da was gemacht wurde. Ich habe auch was hochgehalten. Schöne Aktion, du hast mehr Stimmung gemerkt. Aber was du auf dem Platz gesehen hast, war einfach unglaublich ernüchternd. Und da muss man wirklich sagen, die Angst ist berechtigt. Die stehen mittlerweile so schlecht da, jetzt mittlerweile auf den 16. Tabellenplatz runtergerutscht, das kann noch zum direkten Abstieg führen. Stell dir mal vor, jetzt punktet in der Erzgebirge Aue dreifach und die, der FSV gar nicht und dann steigen die direkt in die dritte Liga ab. So kann es halt nicht gehen. Ne? Und aus dem Grund, weil sich viele Leute gedacht haben, das kann nicht, so nicht gehen, hat der Vorstand jetzt alle Register gezogen und am letzten Spieltag Benno Möllmann gefeuert. Vor dem letzten Spieltag. Vor dem letzten Spieltag einen Trainer zu feuern, ist das so eine richtig gute Aktion?
Also ich muss sagen, die Situation war meiner Meinung nach verpasst. Es hätte 3-4 Spiele vor Ende sein müssen. Ich glaube, Oral kennt die Mannschaft ja, den sie jetzt da geholt haben wieder. Der hat ja, glaube ich, die damals auch in die zweite Liga geführt gehabt, den FSV. Weiß ich nicht, ob da noch Spieler übrig sind oder ob er sich einfach nur mit dem Umfeld auskennt. Hab da nicht so genaue Informationen, aber das ist definitiv für mich jetzt nur so eine Situation, um der Mannschaft die letzte Ausrede zu nehmen. Der Trainer war schuld, dass wir hier taktische Fehler gemacht haben und so weiter, sondern jetzt heißt es wirklich, Mannschaft, ihr müsst es machen, wir haben das letzte Streichholz gezogen, wir haben gesagt, okay, wir holen jetzt nochmal einen neuen Trainer, der neue Impulse geben kann, eine Woche lang. Ob das aber jetzt noch was bringt, also taktisch kannst du eh nichts mehr einspielen, du kannst jetzt wirklich nur noch mal moralisch die Spieler aufbauen, kannst jetzt wirklich noch mal alle am Riemen nehmen, kannst sagen, hier, ihr habt jetzt wirklich keine Ausrede mehr, ihr seid jetzt dran schuld, wenn ihr absteigt, der Trainer ist schon weg, muss ich wirklich sagen, denke ich, wird aber wahrscheinlich wirklich eine heikle Sache, denn wenn du dir anguckst, dass ja leider auch alle gegen den FSV gespielt hatten, wenn ich mir dann eine Mannschaft angucke wie Pauli, die auch unten drin stehen, dann schießen die Bochum mit 5-1 ab. Eine Mannschaft wie 60 München gewinnt dann auch ihr Spiel noch 2-1 gegen Nürnberg, die ja auch mal gar nicht so schlecht gespielt hatten. Also ich hatte es mir alles in der Konferenz auch angeschaut gehabt. Also es ist definitiv sowas, wo du gesagt hast, boah, jetzt kommt wieder der FSV, Gott, was spielen die denn da für einen blutleeren Fußball? Und also von den dreien, die ja eigentlich dann direkt, na, Kräuter Fürth wäre, glaube ich, auch noch dabei. Und sogar noch, wenn ich das hier richtig sehe, Sandhausen.
Ja.
Muss ich sagen, also Pauli und München, denke ich, nach dem Auftritten vom letzten Wochenende sind die gut dabei und müssen sich keine Sorgen machen. Fürth hat ja auch gegen Darmstadt gewonnen gehabt, war aber meiner Meinung nach ein sehr hässliches Spiel. Also das war ja auch nur eine Standardsituation, die dann zum Sieg geführt hatte. Könnte also sein, dass wenn eine andere Mannschaft sich ein bisschen klüger anstellt als Darmstadt, dass da eventuell dann Kräuter Fürth nicht punktet. Mit Sandhausen, ich weiß gar nicht, gegen wen spielen die denn?
Also Sandhausen muss ran gegen, lass mich mal kurz überlegen, ich glaube, das war gegen Bochum. Das ist halt eigentlich auch ein Duell. Ich meine, für Bochum, die haben es jetzt gepackt, aber trotzdem ist es auch ein brisantes Duell. Für mich ist es so, Thomas Oral ist jetzt natürlich da, der kennt bis auf Patrick Land keinen mehr aus seiner damaligen Mannschaft. Patrick Land, das alte Urgestein, den kennt er noch. Ja, ich fühle mich aber trotzdem wie so in 2008 irgendwie ein bisschen zurückversetzt mit Thomas Oral jetzt wieder auf der Trainerbank des FSV Frankfurt. Die Sache ist die müssen definitiv gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen. Ich denke, ein Punkt reicht hier nicht. Du musst wirklich auf Sieg spielen. Das heißt, dass du auch richtig nach hinten losgehen, aber das ist die einzige Chance. Du musst die Chance auch im Angriff, in der Offensive suchen. Das heißt, dass vielleicht ein paar Umstellungen in der Offensive dann stattfinden werden. Wer weiß, vielleicht spielt er mal wieder ein Fato Toschi, den wir zuletzt gar nicht gesehen hast. Dennis Epstein, der war immer wieder verletzt, ist jetzt am Sonntag mal wieder reingekommen, eigentlich ein richtig guter Mann. Vielleicht wird auf diese Offensive, auf den Offensivpositionen ein bisschen was passieren. Das ist die einzige Möglichkeit, denn dass du sagst, okay, du versuchst einen Punkt zu holen, das reicht dir nicht. Das wird zu eng. Ich finde es sehr brisant, denn du hast mit St. Pauli gegen Darmstadt ein Spiel, wo es um entweder Klassenerhalt oder Aufstieg geht. Da werden wir sehen, wie das passiert. Ich denke, in beiden Ligen wird der letzte Spieltag unglaublich interessant. Ich hoffe nur, dass sich der FSV irgendwie rettet. Ich muss aber sagen, dass für mich ein Spieltag vor Schluss das alles ein bisschen krass war, weil Müllmann war lange da, hat sich viel verdient gemacht, hat eine gute Arbeit geleistet beim FSV. Der Abgang war unrühmlich. Auch Stöver wurde dann einfach als Manager, wurde dann auch einfach entlassen. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finden muss. Was ich umso grandioser finde, ist übrigens die Reaktion von Benno Müllmann, wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, sich das mal genauer anzuschauen. Das Video, wie er seinen Rauswurf kommentiert hat, wie sachlich er war, wie du gemerkt hast, dass er mit der Situation vollkommen souverän umgeht, dass er auch sagt, er wünscht der Mannschaft viel Glück, er wünscht dem Verein viel Glück. So, also du hast es ohne Hass einfach gemerkt und ohne, dass er jetzt irgendwie sauer war, ganz uneitel. Das war ein sehr, sehr professionelles Statement von ihm. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken und ansonsten hoffe ich halt, dass der FSV sich irgendwie noch rettet, aber es wird wirklich, wirklich eng.
Das hast du sehr schön zusammengefasst und auch das hatte ich auch gesehen mit der Reaktion von Müllmann. Wirklich stark, muss man sagen. Chapeau, Hut ab, gerade nach dem, was er geleistet hat. Aber wie gesagt, ich denke, ich kann es mir nur so vorstellen, weil ansonsten würde das alles überhaupt keinen Sinn machen, dass sie wirklich den Spielern im Endeffekt jetzt so die letzte Ausrede nehmen wollten. Und hoffen wir, dass es dadurch in dem einen oder anderen Kopf der Spieler Klick gemacht hat und sie jetzt nochmal wirklich voll Leistung geben. Weil das, was sie da ja letzten Sonntag abgeliefert haben, war ja teilweise wirklich zum Weggucken.
Das war zum Haare raufen, auf jeden Fall. Ich meine, du kommst noch zu einem Unentschieden und lässt es dann wieder irgendwie richtig was einschenken. Das ist schon frustrierend. Aber gut, vielleicht hat der FSV auch nicht nur ein Spiel, sondern drei. Relegation ist immer noch eine Option. Dann hätte die Neuverpflichtung von Thomas Oral ja noch mehr Legitimation. Das werden wir sehen, ob sie in die Rallye geht. Dann würden sie wahrscheinlich gegen Holstein Kiel antreten. Durchaus machbar. Das werden wir sehen. Aber gut, wir müssen auch sehen, wie es oben weitergeht. Ich meine, wir haben letzte Woche groß über den Abstiegskampf geredet. Da ist auch noch nichts entschieden. Da wird es auch noch weitergehen.
Ganz kurz noch zum Spiel, Marvin. Ganz kurz noch zum Spiel gegen Leverkusen, weil wir es jetzt auch gar nicht, wir haben noch nicht getippt und sollten ganz kurz noch drüber sprechen.
Sehr gut.
Können wir ja kurz halten, weil viel ist ja gar nicht zu sagen. Ja, aber ich denke, das ist auch nicht böse zu nehmen, weil an sich, denke ich, gibt es nicht so viel zu sagen zu dem Spiel.
Aber du hast vollkommen recht. Gute Frage. Also ich würde mal sagen, wie laufen wir denn auf?
Also die Situation der Mannschaft und des Kaders lässt, glaube ich, gar nicht so viele Variationen zu zum letzten Spieltag. Ich weiß nicht, ob wir nochmal mit einem Jakpa da vorne spielen werden oder ob wir da nochmal uns anders entscheiden werden. Aber im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sich die Aufstellung nicht groß ändern wird.
Ja, ich denke auch. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich...
Ein Russ wird halt wieder reinkommen, denke ich. Hoffe ich auch, dass er für Mattlung spielt. Ja. Dann hätten wir Innenverteidigung mit Zambrano und Russ. Chandler ist in Ordnung gewesen. Otschipka in Ordnung. Injowski, weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht so gefallen. Insbesondere die Situation, wo er völlig unbedrängt da die Bälle,
das war ja ganz grausam,
verloren hatte.
Das war eigentlich so die dickste Chance von der Hertha, ja, aber
ja.
Da siehst du halt wieder, wir haben Kevin Trapp. Vielleicht könnte man Injowski wirklich mal eine Pause gönnen und könnte sich dann überlegen, Flum sage ich nicht nochmal.
Ja, aber ich sag Flum dafür. Also ich sag's jetzt mal, Flum dafür schon mal jetzt zu gucken, mal von Anfang an spielen zu lassen, für die neue Saison dann auch mal schauen, ist das überhaupt ein Spieler, mit dem du noch arbeiten kannst oder nicht. Mhm. Ansonsten ist das ja wirklich auch einer, dann solltest du dir überlegen, wenn du nicht aufstellst, ob du nicht verkaufst, weil das ja, er müsste noch Vertrag haben, ein oder zwei Jahre. Und dementsprechend sogar jemand, der bei einem Zweitliga-Club eventuell sogar noch ein bisschen Ablöse bringen würde.
Gehen wir mal den theoretischen Sachen auf den Grund und überlegen mal, stell dir mal vor, Darmstadt steigt auf. Dann wäre jemand wie Flum ein absolut grandioser Backup, defensiver Mittelfeldmotor und optimal für die Darmstädter geeignet.
Richtig, hast du völlig recht.
Also ich denke, es ist ein Spieler, der hat immer noch Potenzial, dass er bei der Eintracht aus irgendeinem Grund verbrannt ist. Bei Schaf, gut, das muss man so nehmen, aber der hat immer noch Erstliga-Format. Den würden wir losbekommen, aber wir müssen dann dementsprechend auch anpreisen. Dafür wäre vielleicht ein Spiel im letzten Spieltag gar nicht so verkehrt, ne?
Ich auch. Also da Njoski erstmal raus, Flum rein, Hasebe in Ordnung, auf jeden Fall soll bleiben, Aigner, alles in Ordnung. Stendera und Seferovic, denke ich, sind auch definitiv da vorne zu setzen. Ist natürlich die Frage, was machst du? Setzt du einen Inouye ein? Das setzt du mal, weil ich würde mal sagen, guck dir den Spieler auch mal wieder an. Das ist meiner Meinung nach auch so eine Position. Wenn Inouye nur auf der Bank versauert, bindet er nur Geld, bringt uns nicht weiter. Oder spielst du wirklich super offensiv mit einem Valdes für einen Jagba? Waldschmidt, Luca Waldschmidt, was ist mit Waldschmidt? Könnte auch mal ein Spiel von Anfang an spielen. Also ich bin da eigentlich recht offen und würde gerne ein bisschen offensiveren Fußball sehen als dieses, wir haben 65% Ballbesitz und generieren keine einzige Torchance oder eine.
Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich denke Jagba raus und würde auch sagen, lass mal Takashi Inouye spielen. Denn es ist ja so, wenn ich das richtig vernommen habe, dass er auch in der kommenden Saison noch bei der Frankfurter Eintracht spielt. Und allein da, dass es so ist, muss man ihm auch mal wieder ein bisschen Einsatzzeit geben. Das habe ich ja, glaube ich, in der vergangenen Woche auch schon gesagt. Oder du sagst halt, okay, er ist halt nur ein Backup. Aber dann musst du halt sehen, wie du die Position neu besetzt. Weil das wäre auch eine Möglichkeit für links. Müssen wir mal schauen.
Wie ist denn dein Tipp?
Ja, für Leverkusen geht es ja auch nicht mehr um so wirklich viel. Ne? Also ich meine, die haben das internationale Geschäft soweit sicher gemacht. Ich glaube, das wird eine ziemlich bocklose Partie, denn die können Platz 3 nicht mehr erreichen. Auf Platz 5 sind unglaublich viele Punkte Abstand. Für die geht es um nicht mehr viel. Ich kann mir mal vorstellen, dass die Eintracht mit Glück einen Sieg erlangt. Sagen wir mal 1-0 für die Frankfurter Eintracht.
Gut, okay. Also ich bin nicht ganz so optimistisch, dass wir kein Tor bekommen. Bleib aber, hab die rosa Brille heute auch auf. Ich sag 2-1 für die Eintracht, aber ein Törchen werden wir uns schon fangen. Dafür sind sie leider dann doch zu gut.
Okay, 2-1, auch nicht schlecht, ne? Siehst du mal, und dann bist du mit 43 Punkten irgendwie vielleicht dann am Ende der Saison noch auf Platz 8 oder so oder 9. Und dann beginnt das Grübeln wieder los, ne?
Dann muss man natürlich auch sagen, dann wäre ich auch mit den Einnahmen für die nächste Saison wieder einigermaßen zufrieden.
Da könnten wir ja wieder was ausgleichen, was wir im Stadion ausgeben. Ne?
So ist es, genau. Deckel drauf, jawohl. Ja, dann Marvin, hast du wieder sehr gut gemacht. Ich muss sagen, ist natürlich schade, dass unsere beiden anderen Experten leider es mal wieder nicht geschafft haben, heute hier teilnehmen zu können. Hoffen wir da, dass das nächste Woche sich ändert. Und ansonsten hat es mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Und hoffen wir mal, dass wirklich das Spiel attraktiv wird am Samstag. Ich bin gespannt, ob es nochmal eine Choreo zum Abschied gibt. Obwohl anscheinend ja das Augenmerk eher auf einer Auswärtschoreo lag. Aber im Prinzip, dir wünsche ich viel Spaß in Barcelona, Marvin. Und
ich denke, wir werden einen spannenden Samstag und einen spannenden Sonntag haben. Du wirst den letzten Spieltag gegen Leverkusen im Stadion in Frankfurt begehen.
Jawohl, auf jeden Fall. Du ja leider sehr nicht. Schön.
Ich nicht, nein. Ich weile ab morgen in Barcelona und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir bald einen Sonnenbrand zuziehe. Vielleicht nehme ich einen Schluck Sangria, dann läuft es wieder oder reibe meinen wohlgeformten Körper mit Aioli ein. Irgendwas ist ja immer, sage ich mal. Ich muss aber schon schauen, dass ich den Spieltag irgendwie verfolge, denn mich kribbelt es ja jetzt schon. Also das ist schon irgendwie ein bisschen ärgerlich. Ich bin auch familiär dort. Wir werden sehen, wie das läuft und hoffen, dass zumindest der FSV drin bleibt und was mit Darmstadt ist, das müssen wir dann mal sehen. Vielleicht spielen wir nächste Saison eine regionale Partie mehr.
Ja, natürlich auch zwei. Cool. Ja, auf jeden Fall.
Es wird auf jeden Fall brisant.
Ja. Also, wie gesagt, sind ja doch hier einige Sympathisanten der Darmstädter auch dabei. Also, definitiv würde ich es ihnen gönnen und uns dann auch 6 Punkte nächste Saison liefern und dann ist alles gut.
Ja, genau. Unter dieser Voraussetzung könnte ich auch sehr gut arbeiten. Nur gut, spannende Wochen stehen vor uns. Relegation, wir werden vielleicht in den nächsten Wochen auch nochmal die anderen Partien beleuchten, denn es gibt auch in den unteren Bereichen viele interessante Partien. Da kommen wir vielleicht in den nächsten Wochen nochmal drauf. Ansonsten würde ich sagen, machen wir Deckel zu für heute.